Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Einen schönen guten Morgen wünscht Ihnen Christian Röther. Die neue Bundesregierung will die Islampolitik reformieren. So steht es im Koalitionsvertrag, kurz und ambitioniert. Aber es gibt bereits Kritik an diesen Plänen, mehr dazu gleich. Reformen plant auch die katholische Kirche, das Forum dafür ist der Synodale Weg. Und heute beginnt die dritte Synodalversammlung, wir blicken voraus. Und wir besuchen christliche Gemeinden in Marokko, der Islam ist dort Staatsreligion. Lange Zeit schrumpften die Kirchen, jetzt wachsen sie aber wieder, wir klären warum. Das sind heute die Informationen aus Religion und Gesellschaft, schön, dass Sie dabei sind. Seit 20 Jahren ist der Islam in Deutschland ein wichtiges politisches Thema. Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 wurde die Religion vor allem mit der Sicherheitspolitik verknüpft. Aber nach und nach hat die Politik erkannt, wir brauchen eine umfassendere Islampolitik in Zusammenarbeit mit Musliminnen und Muslimen. Wichtige Themen dabei sind die Imamausbildung, die Seelsorge, die Wohlfahrt und vieles mehr. Jahrelang war die Islampolitik vor allem von der Union geprägt worden, denn sie stellte im Bund die Innenminister. Jetzt sind aber SPD, Grüne und FDP an der Macht und die wollen neue Akzente setzen, so steht es im Koalitionsvertrag. Es gibt aber auch bereits Kritik an diesen Plänen, unter anderem von einem alten Bekannten, dem grünen Religionsexperten Volker Beck. Burkhard Schäfers berichtet.
Wer etwas zur Religionspolitik der neuen Bundesregierung erfahren will, für den wird es auf Seite 111 im Koalitionsvertrag interessant. Da lassen SPD, Grüne und FDP durchblicken, dass sie die bisherige Beteiligung der Muslime als nicht ausreichend betrachten. Soll wohl heißen, nach Ansicht der Koalition sind die Kirchen gegenüber dem Islam bevorzugt. Also kündigt die Ampel an, das geltende Recht weiterzuentwickeln und zu prüfen, Zitat, ob hierfür Ergänzungen des Rechtsstatus von Religionsgemeinschaften notwendig sind. Das weckt Kritik.
Da habe ich das Gefühl, da saßen am Tisch auch Leute, die nicht so arg viel von Religionsverfassungsrecht und von den tatsächlichen Organisationen in Deutschland verstehen,
sagt Volker Beck, ehemals religionspolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag.
Ich halte es nicht für notwendig, den Status der Religionsgemeinschaften zu ergänzen. Ich halte es notwendig, mit den islamischen Organisationen Tacheles zu reden und zu sagen, wenn ihr hier Politik im religiösen Gewand macht, dann könnt ihr nicht als Religionsgemeinschaften anerkannt werden. Das hat nichts damit zu tun, dass ihr muslimische Organisationen seid, sondern es hat damit zu tun, dass eure Identität nicht primär religiös ist, sondern das Religiöse überformt wird von der Politik.
Beck hat Verbände wie die türkisch geprägte DİTİB im Blick, die wegen ihrer Abhängigkeit von Ankara in der Kritik steht. Worum geht es nun bei der Überlegung der Koalition, den Rechtsstatus zu ergänzen? Staat und Religion kooperieren in verschiedenen Bereichen, etwa beim Religionsunterricht oder der Militärseelsorge. Voraussetzung dafür ist, dass sich Gläubige in Religionsgemeinschaften organisieren, die wiederum Ansprechpartner für staatliche Stellen sind. Als Religionsgemeinschaften gelten in Deutschland Vereinigungen, die die gemeinsame Religionsausübung zum Ziel haben. Zwecke wie Kultur- oder Brauchtumspflege genügen nicht. Laut Grundgesetz können sich Religionsgemeinschaften frei organisieren und selbstbestimmt handeln. Hier bestehe für viele muslimische Vereine ein Hindernis. Sie könnten den Status der Religionsgemeinschaft nicht erlangen, weil sie nicht wie erforderlich organisiert seien, erklärt Mohammad Garaibe, Professor am Institut für Islamische Theologie der Humboldt-Universität Berlin.
Es gibt eben keine wirklichen kirchenähnlichen Institutionen, bei denen sich Muslime anmelden oder registrieren. Also das allein schon administrativ. Und es gibt sie auch auf der theologischen Ebene nicht. Muslime müssen keiner Gemeinde angehören, um Heil zu finden in ihrem Glauben.
Die gegenwärtigen Strukturen reichten nicht aus, um muslimischen Gemeinden gerecht zu werden, sagt der islamische Theologe. Abgesehen von Einzelfällen wie der Ahmadiyya, die einen Kalifen als spirituelles Oberhaupt hat, oder den Aleviten. Beide sind in Deutschland als Religionsgemeinschaft anerkannt.
Aber wenn wir auf die sunnitischen Muslime blicken, und das ist die große Mehrheit der MuslimInnen in Deutschland, da wird es schwieriger, allein weil es die verschiedenen Rechtsschulen gibt. Es gibt einfach im sunnitischen Islam auch keine religiöse Führung in dem Sinne, wie sie bei der Ahmadiyya existiert zum Beispiel. Niemand hat hier die theologische Autorität, Glaubensinhalte verbindlich festzulegen. Und diese, ich sag mal, Unstrukturiertheit, die ich persönlich auch als großen Vorteil tatsächlich sehe, die will man sich auch nicht nehmen lassen.
Indes gäbe es noch andere Gründe, warum eine Organisation nicht als Religionsgemeinschaft anerkannt wird, sagt Volker Beck, Lehrbeauftragter am Zentrum für religionswissenschaftliche Studien der Universität Bochum. In der Idee der Ampel, den Rechtsstatus zu novellieren, sieht er mehr möglichen Schaden als Nutzen.
Wenn man da was rumfuscht, hat das ja nur Sinn, wenn mehr reinkommen. Und gegenwärtig kommen die ja nicht rein, weil sie eben nicht diese Trias darstellen, die so das Minimum ist des Begriffs von Religionsgemeinschaft, dass sich Gläubige, die einen gemeinsamen Glauben teilen, in einer Organisation formieren. Und das sind halt nicht Gläubige, die gemeinsamen Glauben teilen, sondern sind Gläubige, und womöglich sogar Ungläubige dabei, die eine gemeinsame politische Richtung teilen. Wir müssen wirklich aufpassen, dass wir unser Religionsverfassungsrecht nicht durch Rabatte da zerstören.
Beck will keine Aufweichung. Er hält das bestehende Kooperationsmodell von Staat und Religion in Deutschland für zukunftsweisend. Es ermögliche der pluralistischen Gesellschaft, sich mit unterschiedlichen Auffassungen organisiert auseinanderzusetzen.
Ich glaube, es ist letztendlich ein Missverständnis, wo man ein Stück weit auch der Propaganda der muslimischen Verbände aufgesessen ist, die ja immer sagen, die verlangen von uns, dass wir werden wie Kirchen, aber wir haben keinen Papst. Ja, viele Kirchen haben auch keinen Papst, die haben auch keinen sonstigen Oberhirten. Und das ist gleichzeitig ihr theologisches Selbstverständnis. Und sie sind auch anerkannt.
Im Fokus steht die DİTİB, die Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion. Sie ist der Behörde für religiöse Angelegenheiten in Ankara unterstellt und mit etwa 900 Moscheen die größte Islamvereinigung in Deutschland. Drumherum existiere ein AKP- und Erdogan-loyales Netzwerk von Unternehmen und Wohlfahrtsinitiativen, sagt Volker Beck. Darüber hinaus seien politischer Einfluss und Auslandsfinanzierung auch bei etlichen weiteren muslimischen Organisationen feststellbar. Dies widerspreche dem deutschen Religionsverfassungsrecht.
Wenn ihr in der Kooperation mit dem Staat treten wollt und der Staat euch Ressourcen zur Entfaltung zur Verfügung stellt, dann machen wir das, um die religiöse Selbstbestimmung von diesen Gemeinschaften zu stärken. Und das kann man eben nicht tun bei grundsätzlich fremdbestimmten Gemeinschaften.
Richtig findet Beck, dass die Koalition im Gemeinnützigkeitsrecht Transparenzpflichten für größere Organisationen ankündigt. So könnten bisher versteckt agierende ausländische Geldgeber eher auffallen. Indes stelle sich mit Blick auf die Islamverbände ohnehin mehr und mehr eine Generationenfrage, sagt der islamische Theologe Muhammad Garaibe. Jüngere, in Deutschland geborene Muslime sähen sich nicht unbedingt durch die etablierten Verbände repräsentiert, denn deren Geschichte sei eng vernetzt mit der Arbeitsmigration früherer Jahrzehnte.
Vereine, in denen sich Menschen mit gleichem Ursprungslandhintergrund zusammenfinden, in denen sie nicht nur Raum schaffen wollen für die gemeinsamen Gebete, sondern auch um Teile der Kultur der Ursprungsländer zu bewahren. Das trifft aber eben nicht die Belange der in Deutschland sozialisierten Muslime und Musliminnen, die explizit einen Fokus auf ihre Religionsausübung haben möchten.
Mehr und mehr zeigt sich, die bisherige Islampolitik hat offenkundig zu einseitig auf die Zusammenarbeit mit DİTİB und Co. gesetzt. Nun halten SPD, Grüne und FDP in ihrem Koalitionsvertrag fest, sie wollten, Zitat, neuere, progressive und in Deutschland beheimatete islamische Gemeinschaften einbinden. Aber gibt es die überhaupt? Fachleuten fällt auf Nachfrage einzig der 2010 gegründete Liberal-Islamische Bund ein, dazu vereinzelte Gemeinden oder Initiativen muslimischer Jugendarbeit in Großstädten wie Berlin. Laufen die Pläne der Ampel also ins Leere? Professor Garaibe hält es grundsätzlich für richtig, wie von der Koalition angekündigt, muslimische Jugendvereine zu unterstützen. Zukunftsweisend könne es außerdem sein, Bildungseinrichtungen nach dem Vorbild kirchlicher Akademien zu fördern. Aber
man sollte nicht hingehen, glaube ich, und sagen, wir haben jetzt die großen Verbände und wir labeln sie als konservativ und fördern jetzt bewusst Gegenströmungen oder Gegeninitiativen. Ich glaube, man muss da einfach ganz ausgewogen bleiben, sowohl als auch fördern und sie zusammen an einen Tisch bekommen.
Ein Format dafür könnte die Deutsche Islamkonferenz des Bundesinnenministeriums sein. Innenministerin Nancy Faeser kündigte an, sie wolle die seit 2006 bestehende Konferenz als zentrales Forum für den Dialog des Staates mit den Muslimen weiterentwickeln und, Zitat, mit mehr Leben füllen. Der frühere Bundestagsabgeordnete Volker Beck ist ein Befürworter der Islamkonferenz als Ort, um auch heikle Fragen zu diskutieren.
Wir müssen rauskommen aus diesem Parallelgesellschaftsmodus. Wir müssen Sachen, die strittig sind, auch auf den Tisch legen und uns darüber streiten, wenn wir eine Gesellschaft sein wollen. Und man guckt da viel zu oft weg. Ich finde, da gäbe es genügend Themen. Und wenn es das Ergebnis ist, dass wir an bestimmten Punkten nicht zusammenkommen, dann ist es auch eine Klärung, die nicht ohne Wert ist.
Weiterhin hat die Koalition angekündigt, sie werde zusammen mit den Ländern die Ausbildung von Imaminnen und Imamen an deutschen Universitäten ausbauen. Mohammad Garaibe, der an der Berliner Humboldt-Uni islamische Ideengeschichte lehrt, kritisiert diese Formulierung. Die Ausbildung von Geistlichen sei Sache der Religionsgemeinschaften, nicht der Hochschulen.
Was wir an den Universitäten machen, ist, wir befassen uns wissenschaftlich mit der Theologie des Islam, mit der Geschichte, machen Quellenkritik, also wir hinterfragen etablierte Vorstellungen dessen, was Islam sein soll und eben nicht nur Sinnstiftung. Und von da an, ja, man liest und hört das immer wieder, Imame werden jetzt an den Unis ausgebildet, aber de facto passiert das nirgendwo.
Gänzlich offen lässt die Ampel, wer die Akteure auf muslimischer Seite sein sollen. Die DITIB begann vor 2 Jahren, einzelne Imame in der Eifel auszubilden. Zeitgleich nahm das verbandsübergreifende Islamkolleg in Osnabrück seine Arbeit auf, ohne die DITIB. Wie realistisch also ist es, dass die neue Regierung in der Islampolitik vorankommt? Die Koalitionspartner hätten bislang nicht besprochen, wie sie das Aufgeschriebene ausgestalten wollen, räumen Beteiligte ein. Derweil sieht Volker Beck noch ein grundlegendes Informationsdefizit. Die Bundesrepublik wisse zu wenig über die Bedrohungslage durch politische Interessen im religiösen Gewand. Der ehemalige Religionspolitiker fordert den Aufbau einer Stiftung Wissenschaft, Religion und Politik, die Expertise für Ministerien, Abgeordnete und Stadtverwaltungen bereithält.
Wir können unter Umständen über einen islamischen Streit in der Theologie des 12. und 13. Jahrhunderts mehr Literatur aus deutschen Universitäten finden, als über die Frage, was wird in deutschen Moscheen eigentlich gepredigt.
Mehr Klarheit über den Status quo könnte dazu beitragen, in der Islampolitik so manchen Knoten zu lösen. Nun ist die neue Koalition am Zug, ihre Ankündigungen zu konkretisieren,
sagt Burkhard Schäfers. Synodaler Weg, so heißt in der römisch-katholischen Kirche in Deutschland ein Gesprächsformat mit Geweihten und Laien. Es soll Reformen voranbringen, zumindest nach dem Willen einiger Beteiligter. Vor über 2 Jahren wurde dieser Weg gestartet und heute beginnt in Frankfurt am Main die 3. Synodalversammlung. Bisher wurde vor allem debattiert, etwa über die Rollen von Frauen oder Priesterinnen in der Kirche. Jetzt werden Priesterinnen gibt es ja noch nicht. Jetzt werden erste konkrete Beschlüsse erwartet und Lothar Bauer-Ochse blickt voraus.
Unmittelbar vor Beginn dieser 3. Vollversammlung des Synodalen Weges macht sich in der katholischen Kirche so etwas wie Reformnervosität breit. Befürworter und Gegner weitreichender Reformen haben sich in den vergangenen Tagen positioniert. Denn erstmals geht es bei dieser Tagung wirklich um etwas, wegweisende Beschlüsse stehen an. Mehrere kirchliche Verbände und Reforminitiativen zum Beispiel sehen die katholische Kirche vor einem moralischen Bankrott und Scherbenhaufen. Der synodale Weg müsse konkrete Veränderungen einleiten und erste Reformtaten beschließen. Vertröstende Ankündigungen reichten nicht mehr aus. Die Theologin Agnes Wuckelt von der katholischen Frauengemeinschaft erwartet durchaus hitzige Debatten, weil hinter mancher Formulierung und den inzwischen eingegangenen Änderungsanträgen noch so mancher Grundsatzkonflikt lauert. Den markiert zum Beispiel der Regensburger Bischof Vodeholzer. Er ist überzeugt, dass Reformen in der Kirchenkrise im Grunde nichts bewirken.
Nicht die vermeintlichen Skandale oder die Unzulänglichkeit des Bodenpersonals sind die Gründe für die Abkehr von der Kirche, sondern das nicht mehr glauben können oder nicht mehr glauben wollen.
Den Reformbefürwortern wirft Vodeholzer vor, die Missbrauchsfälle für etwaige Reformprojekte zu instrumentalisieren.
Die Empörung über den Missbrauch ist das Feuer, auf dem die Suppe des synodalen Weges gekocht wird. Offenbar droht dieses Feuer zuletzt bedrohlich zu erlöschen.
Diesen Vorwurf vom Missbrauch des Missbrauchs haben andere Bischöfe scharf zurückgewiesen, etwa der Limburger Bischof Betzing, Vorsitzender der Bischofskonferenz und zugleich einer der beiden Präsidenten des Synodalen Weges.
Es gibt spezifische, systemische Ursachen für Missbrauch und seine Vertuschung, seinen falschen Umgang damit in der katholischen Kirche. Und die müssen verändert werden. Dazu sind wir auf dem synodalen Weg, um alle Faktoren anzuschauen und in ein verändertes Handeln der Kirche zu bringen.
Und der Münchner Kardinal Reinhard Marx macht deutlich, dass es letztlich um eine ganz grundsätzlich veränderte Kirche geht. Er spricht von der synodalen Kirche.
Eine Grundvoraussetzung für eine erneuerte Kirche ist Synodalität. Reden, hören, sprechen, die Zeichen der Zeit verstehen. Ich will das eine Beispiel nennen, ein Verhältnis von Frauen und Männern, das nicht nur der heutigen Zeit, sondern im Evangelium gemäßer ist. Auch in der Verteilung von Macht, Einfluss, Kompetenz und dem, wie Kirche in der Zukunft zu sein hat.
Die Rolle von Frauen und ihr Zugang zu allen Ämtern, der Umgang mit Macht, die Lebensweise der Priester und eine neue zeitgemäße Sexualmoral, das sind die vier Themenbereiche des synodalen Weges. Dazu diskutieren die 230 Delegierten über sogenannte Grundlagentexte und konkrete Reformvorschläge. Die katholische Theologin Julia Knop forderte, die Bischöfe müssten sich jetzt positionieren, ob sie tatsächlich Reformen wollten. Andernfalls mache es keinen Sinn, weiterzumachen. Auch von den Delegierten selbst wird die Forderung laut, die Bischöfe sollten jetzt Farbe bekennen. Nötig seien Reformschritte ohne Tabus. Keine Angst vor römischer Zurückweisung, keine Sorge vor Spaltung und keine Rücksichtnahme auf traditionell Denkende. Und dann sei es vielleicht sogar besser, wenn ein Text einmal keine Mehrheit findet. Das sorge wenigstens für Klarheit.
Der synodale Weg der katholischen Kirche geht weiter. Noch bis Samstag tagt die dritte Synodalversammlung in Frankfurt am Main. Lothar Bauer-Ochse berichtete. Zwei weitere Synodalversammlungen soll es dann noch geben. Und in ungefähr einem Jahr soll der synodale Weg abgeschlossen sein, im März 2023. Bis dahin sollen alle Reformen feststehen oder eben verworfen worden sein. In Marokko ist der Islam Staatsreligion. Fast alle Menschen dort gehören offiziell dem Islam an. Anderen Religionen ist das Missionieren verboten. Die christliche Minderheit in Marokko, die ist jahrzehntelang geschrumpft. Das hat sich jetzt aber geändert. Die Zahl der Christinnen und Christen wächst wieder, vor allem wegen Zuwanderung aus dem südlichen Afrika. Die Regierung toleriert das Wachsen der Kirchen offenbar. Und es ist so etwas wie ein gesellschaftlicher Wandel spürbar, berichtet Dunja Sadaki.
Ein christlicher Gottesdienst im muslimischen Marokko. Saint-Pierre, die weiße Kathedrale von Rabat an einem Sonntagmorgen. Die großen, schweren Holztüren sind offen. Der Gesang des Chores hallt bis in die Straßen. Der Place Al-Jolan, an dem die 100 Jahre alte Kathedrale steht, ist belebt und liegt mitten in der Stadt. Die Sonntagsmesse ist sehr gut besucht. Trotz Corona sind viele gekommen und füllen die Kirchenbänke des etwa 70 Meter langen Gotteshauses.
Wir kommen jeden Sonntag hierher zum Beten und danach treffen wir uns mit Freunden, die wir lange nicht gesehen haben. Aber zuerst kommt das Gebet.
Maskenpflicht, Fiebermessen und Desinfektionsmittel, daran haben sich die meisten Gläubigen mittlerweile gewöhnt. Aber nicht erst mit der Pandemie hat sich manches verändert in Marokkos christlichen Kirchen, sagt Cristobal Kardinal López Romero. Der Spanier ist der römisch-katholische Erzbischof von Rabat. Seit fast 2 Jahrzehnten leitet er Gottesdienste und ist Ansprechpartner für Gläubige. Während dieser Zeit habe sich die christliche Kirche in Marokko stark verändert und auch vergrößert durch Zuwanderung aus der Mitte Afrikas.
Orte, an denen es keine Christen mehr gab, sind wiederbelebt. Wo nur noch 20 Gläubige an der Messe teilgenommen haben, sind es heute über 120. Eine Sonntagsmesse mit bis zu 500 Gläubigen ist nicht mehr außergewöhnlich. In Casablanca waren es vor der Pandemie sogar bis zu 800 Gottesdienstbesucher. Die Lieder, die Freude, der Enthusiasmus, all das hat sich verbessert, weil die jungen Leute neues Leben gebracht haben.
Mit den jungen Leuten meint der Erzbischof vor allem christliche Studierende aus afrikanischen Staaten südlich der Sahara. Sie machen inzwischen die Mehrheit der Gläubigen im Gottesdienst aus. Etwa 30.000 Christen aus über 100 Nationen, mehrheitlich Katholiken, leben in Marokko. Das sind nicht einmal 1% der rund 36 Millionen Einwohner, von denen sich mehr als 90% zum Islam bekennen. Zu den neu hinzugekommenen Christen aus afrikanischen Staaten gehört auch Frank Nama aus Kamerun. Der hochgewachsene Mann trägt einen schweren schwarzen Mantel, darunter einen dunklen Anzug mit Krawatte. Frank Nama lebt schon seit 10 Jahren in Marokko und betreibt einen Radiosender der Fondation Orient Occident, eine Organisation, die sich um afrikanische Migranten kümmert.
Der Gottesdienst ist nun sehr lebendig. Er ist praktisch ein Fest geworden. Das hat zu Konflikten geführt. Der Ritus in Europa ist dann doch nicht so lebhaft wie in Afrika. Und viele Europäer haben sich da dann etwas verloren gefühlt. Denn für sie war Kirche ein Ort der Konzentration und der Meditation. Für die afrikanischen Migranten ist er dagegen ein Ort des Hochgefühls, der Freude. Et pourtant pour les
migrants c'est un espace d'exaltation. Kirche in Marokko bedeutet nicht nur Frömmigkeit, betont der Kameruner Frank Nama.
Kirche ist ein Zufluchtsort für Migranten aus Subsahara-Afrika und andere Ausländer. Sie ist der erste Anlaufpunkt, um sich zu erholen, etwas Bekanntes, dem man vertrauen kann. Die Ankunft in Marokko ist erst einmal ein Kulturschock und vielleicht auch der Grund, warum viele Migranten erst mal zur Kirche finden. Da ist es wie ein Reflex, unbewusst oder bewusst, dass sich Christen in der Kirche wiederfinden und dort eine neue Familie formen.
Der marokkanische Politikwissenschaftler Media Liwa sieht mit der Zunahme christlicher Gemeinden ein Identitätsproblem.
Die Kinder dieser Migranten werden neue Fragen stellen, denn sie werden nicht nur Mitbürger, sondern auch Landsleute sein. Und das bringt die Frage auf, kann man Marokkaner und Christ sein? Und das wird in Zukunft für viele Debatten sorgen, die wir heute noch nicht führen.
Aus Marokko war das eine Reportage von Dunja Sadaki. Nach den Nachrichten hören Sie hier im Deutschlandfunk die Sendung Marktplatz mit Henning Hubert. Sein Thema Corona-konforme Urlaubsplanung. Wenn Sie dazu Tipps oder Fragen haben, können Sie anrufen unter 00800 4464 4464. Das war Tag für Tag. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Am Mikrofon war Christian Röther. Danke fürs Einschalten.